Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir haben heute Benedikt zu Gast. Benedikt haben wir kennengelernt, als wir bei den Chemnitzer Linux-Tagen sind und seinen Vortrag gehört haben über Matrix.
Ja, das Ziel des Podcasts heute ist so eine Art Einführung und Überblick über Matrix und dass auch eben all die Hörerinnen und Hörer, die sich denken, ja, wir würden gerne zu einem anderen Messenger gehen, aber das klingt alles so kompliziert und so, dass die am Ende dann wissen, wie es geht und wie sie es machen können und dass es hoffentlich auch gar nicht so kompliziert ist. Genau.
Und damit kommen wir gleich zu unserem Gast. Benedikt, magst du dich ganz kurz mal vorstellen?
Ja, ich bin Benedikt, Softwareentwickler aus Dresden und ich bin schon so 1,5 Jahre in dieser Matrix-Szene aktiv, einfach weil ich so eine Alternative zu diesen Datenkraken gesucht habe, also zu WhatsApp und was es da noch alles gibt. Und bin dann bei Matrix gelandet und weil ich halt Softwareentwickler bin, habe ich mich da auch so ein bisschen reingearbeitet und selber auch schon so Software-Tools dafür gebaut.
Du bist bei Matrix gelandet, heißt das, du bist bei Matrix angestellt oder du bist Contributor? Was machst du denn bei Matrix?
Also Matrix ist ja Open Source, das heißt, im Grunde kann jeder irgendwie dazu beitragen, wenn er will. Direkt zu dem Matrix-Projekt an sich, also zu so einer Spezifikation, die es da gibt, habe ich noch nicht beigetragen. Aber ich habe zum Beispiel eine SMS-Brücke gebaut.
Kann denn bei Matrix einfach jeder mitmachen, quasi?
Ja, genau, weil es halt Open Source ist, könnte theoretisch, also jeder, der natürlich das technische Verständnis dafür hat, dazu beitragen, also Quellcode hinzufügen oder irgendwelche Funktionen anfragen, die man sich vielleicht besonders wünscht oder selber sogar entwickeln, wenn man jetzt Softwareentwickler ist oder zumindest Erfahrung in dem Bereich hat. Aber es ist halt aktuell noch so ein bisschen softwaretechnisch geprägt, zumindest die Mitgliedschaft, habe ich das Gefühl.
Wie viele Menschen sind denn das so, die bei Matrix mitwirken? Hast du da so einen Überblick?
Also es gibt da so ein paar Räume, wo man sich halt austauscht mit Nachrichten und so, und da sieht man immer wieder dieselben Leute. Also, wenn ich mal so grob schätzen würde, vielleicht 100 Personen, die da wirklich aktiv auch mit dran arbeiten. Es gibt natürlich auch die Firma hinter Matrix, das ist Element, beziehungsweise New Vector war es, glaube ich, früher oder immer noch und das Produkt heißt Element, so genau weiß ich das gerade nicht. Aber die entwickeln halt aktiv, also die haben verschiedene Entwicklerteams, die da Matrix voranbringen und neue Funktionen hinzufügen und so weiter.
Matrix ist ja ein Messenger. Ist das so richtig gesagt?
Ja, prinzipiell, zumindest so wie es gerade überall genutzt wird, ist es ein Messenger. Aber wenn man es mal ganz genau nimmt, ist es eigentlich ein Protokoll. Also sowas wie E-Mail. E-Mail ist ja auch ein Protokoll. Oder wenn man eine Website aufruft, im Grunde ist das auch ein Protokoll. Das sieht man dann meistens in der Adresszeile. Da steht dann HTTPS und das ist dann das Protokoll, mit dem sich der Internetbrowser mit dem Webseitenserver austauscht. Und sowas ist auch Matrix. Also es ist eigentlich nur ein Protokoll, dass sich verschiedene Geräte untereinander austauschen können. Und das geht dann mittlerweile so weit, dass es dann nicht nur einen Messenger gibt, sondern es gibt zum Beispiel auch so eine Art Instagram-Ersatz, dass man sich Bilder innerhalb der Familie austauschen kann und so rumscrollen kann. Und ganz neu ist sogar, dass man so ein Whiteboard hat, was man kollaborativ bedienen kann. Also dass mehrere Leute zum Beispiel im Homeoffice auf einem Whiteboard zusammen zeichnen können. Und im Hintergrund wird das, was gezeichnet wird, halt mit diesem Matrix-Protokoll ausgetauscht.
Das ist ja schon cool. Das heißt, Matrix ist eigentlich dann nicht nur Messenger, sondern bietet am Ende auch noch viel mehr als nur Nachrichten auszutauschen.
Genau, das ist auch von Anfang an das Ziel gewesen. Also, dass Matrix nicht nur so ein Messenger ist, sondern dass man wirklich viele Bereiche abdecken kann und wirklich auch sehr viele Funktionen damit abdecken kann, dass man nicht für jede neue Funktion oder jedes neue Produkt irgendwie ein neues Protokoll braucht, sondern so ein Universalprotokoll wie im Internet halt HTTPS.
Im Moment ist es ja sehr in den Medien und die Menschen beschäftigt das auch sehr, das Thema Messenger, diese ganzen WhatsApp-Geschichten. Es gibt ja noch Telegram, Signal, Threema und so weiter. Könntest du kurz erklären, was einen guten Messenger eigentlich ausmacht?
Also einen guten Messenger macht vor allem so in dieser Post-Snowden-Area, dass man eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat. Das heißt, wenn die Person A eine Nachricht schreibt an Person B, dass wirklich nur Person A und Person B diese Nachrichten lesen können und nicht noch irgendeine Person dazwischen, ein Server oder wie auch immer. Und auch kein Angreifer. Das heißt, einen guten Messenger macht diesen Datenschutz aus, dass man nur, dass nur die Mitglieder, für die die Personen auch bestimmt sind, die Nachrichten lesen können. Aber was natürlich auch wichtig ist, sind die Metadaten. Das heißt, WhatsApp hat zwar so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber WhatsApp lädt zum Beispiel auch das gesamte Telefonbuch auf Facebook-Server hoch und weiß, mit wem welche Person wann schreibt und kann anhand dessen natürlich ein Werbeprofil erstellen und das dann auch nutzen.
Das sind wir jetzt schon bei einem Problem der Messenger, der herkömmlichen Messenger, sage ich jetzt mal. Was siehst du denn da noch als Probleme bei den bekannten Messengern?
Noch ein Problem ist zum Beispiel die Zentralität. Also man ist dann immer von einem Hersteller abhängig, sei es Threema, sei es Signal, sei es WhatsApp bzw. Facebook, die Firma dahinter. Die betreiben die Serverinfrastruktur. Das heißt, wenn man sich so eine App installiert auf seinem Telefon, dann ist man von diesen Betreibern abhängig. Und auch davon abhängig, dass sie jetzt keine Spionage-Dinge in ihre App einbauen oder dass sie irgendwelche Werbefunktionen hinzufügen, die man natürlich als Nutzer eigentlich gar nicht möchte. Also wenn man seinen Messenger öffnet, möchte man nicht erstmal gleich mit Werbung bombardiert werden. Und wenn man so eine zentrale Instanz hat, dann hat sie natürlich die Kontrolle über sowas und kann den Nutzern gewisse Dinge auch aufzwingen, zum Beispiel auch neue AGBs, wie es WhatsApp neulich gemacht hat.
Das bedeutet ja aber auch im Falle von WhatsApp, dass die in den Facebook-Konzern integriert sind. Und wenn ich ein Konto bei Facebook, bei Instagram, bei WhatsApp habe, die ein relativ umfangreiches Bewegungsprofil theoretisch haben oder tauschen die sich da nicht aus? Weißt du da etwas drüber?
Diese neue AGB soll halt genau das erlauben, dass halt Facebook WhatsApp-Daten benutzen kann und in diese Profile mit einfließen lassen kann. Ob das vorher gemacht wurde oder nicht, kann man natürlich nicht kontrollieren. Aber was diese AGB zum Beispiel auch zulässt, ist, dass alte Daten migriert werden können. Das heißt, wenn man WhatsApp jetzt schon seit 3-4 Jahren benutzt, und da sind wirklich sehr, sehr viele Metadaten wahrscheinlich angefallen, dann können diese Metadaten natürlich auch zu Facebook migriert werden, wenn man dieser AGB zustimmt.
Was genau sind denn eigentlich Metadaten und was kann Facebook damit anfangen?
Also Metadaten, im Grunde, wenn man eine Nachricht schreibt, die ist bei WhatsApp Ende zu Ende verschlüsselt, also WhatsApp kann zumindest den Inhalt nicht lesen, aber zum Beispiel, wann man die Nachricht geschrieben hat. Hat man sie jetzt mitten in der Nacht geschrieben? Hat man sie morgens früh geschrieben? Oder wann man keine Nachrichten geschrieben hat? Das sind natürlich auch Metadaten. Also wann hat man geschlafen? Wann war man unterwegs? Natürlich kann auch die IP-Adresse, das sind auch Metadaten, die kann ausgewertet werden. Also schreibt man jetzt aus Hamburg oder schreibt man aus Amsterdam? Das kann anhand der IP-Adresse auch bestimmt werden von Facebook. Beziehungsweise von WhatsApp eigentlich. Und natürlich gehört zu den Metadaten auch, mit welchen Personen man schreibt. Also WhatsApp weiß natürlich, welche Telefonnummer zu welchem WhatsApp-Konto gehört. Und WhatsApp kennt natürlich auch das gesamte Telefonbuch. Das heißt, es können riesige Graphen erstellt werden. Wer schreibt mit wem, wann, wo. Das sind alles Metadaten, die halt wirklich genutzt werden können. Wohnen Personen im selben Haushalt? Sind sie mit irgendjemandem verwandt? Oder wenn man sehr viel mit Personen schreibt, sind sie vielleicht sogar irgendwie ein Paar? Oder haben sie irgendeine andere enge Beziehung? Und das sind alles Metadaten, die anfallen und die halt auch genutzt werden können.
Weiß man denn oder weißt du, ob man weiß, dass WhatsApp diese Daten dann auch tatsächlich für irgendwas nutzt oder ob sie die verkaufen oder man hört ja immer so viel, es wird dann Werbung damit geschaltet. Kannst du da was zu sagen?
Also es wurde jetzt schon mehrfach angekündigt, also ich glaube das erste Mal vor 2 Jahren oder so, dass WhatsApp Werbung schalten möchte. Also dass neben diesen Chats, die man da sieht auf WhatsApp, dass dort halt auch Zeilen sind, die dann wirklich personalisierte Werbung sind. Und wenn WhatsApp anhand dieser Metadaten, weil vielleicht auch noch jemand bei Facebook ist, weil Facebook ist nichts Ende-zu-Ende verschlüsselt, das heißt, wenn jetzt ein Freund bei Facebook ist und ein Hobby, ein Auto-Hobby hat oder so, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir, wenn wir viel mit dieser Person schreiben, auch vielleicht auch an Autos interessiert sind und kriegen dann natürlich Werbung angezeigt, die höherpreisig versteigert werden kann. Das heißt, das ist eine der Dinge, für die diese Metadaten verwendet werden können. Natürlich können die auch von Geheimdiensten verwendet werden, aber ob das jetzt aktiv genutzt wurde, kann ich nicht sagen.
Es geht ja vielleicht auch um eine Generierung von Profilen, gerade so Stichwort Big Data, um irgendwelche demografischen Auswertungen zu machen. Ist das bereits auch schon eine konkrete Gefahr bei diesen Messengern?
Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Also,
aber es könnte von den Metadaten her gemacht werden.
Von den Metadaten könnte das gut gemacht werden, ja. Aber prinzipiell kann das, diese Metadaten fallen ja nicht nur in einem Messenger an, sondern auch bei verschiedensten anderen Diensten. Also ich glaube, es ist die Kombination aus allem, die dann so ein großes Datencluster erlauben, dass man da wirklich sehr tiefe Analysen machen könnte. Mhm.
Mal ganz kurz zu der Verschlüsselung, da der Quelltext von WhatsApp ja nicht offen ist, müssen wir denen ja eigentlich nur glauben, dass sie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen.
Ja, niemand hat natürlich den Quellcode von WhatsApp gesehen, also es kann auch niemand sagen, ist da wirklich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ist das nur Pseudo oder wird das wirklich umgesetzt? Und das geht bei WhatsApp sogar so weit, selbst wenn es wirklich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, wer in diesen Räumen ist, in denen man jetzt Nachrichten schreibt, da die Kontrolle hat auch WhatsApp. Also WhatsApp könnte theoretisch jetzt eine dritte Person in so einen Raum einschleusen, die dann die verschlüsselten Nachrichten mitlesen kann, weil es halt ein weiterer Empfänger ist, der in diesem Raum drin ist. Dementsprechend ist diese Sicherheit, die da vorgegaukelt wird, ein bisschen scheinheilig.
Könnte das auch passieren, wenn ich jetzt praktisch zu zweit nur schreibe, dass dann ein Dritter drin ist, ohne dass ich das merke?
Kann man halt schwer überprüfen, weil der Quellcode halt nicht öffentlich ist. Also theoretisch würde dann wahrscheinlich stehen, Person XY hat den Raum betreten oder sowas. Aber natürlich kann es auch sein, dass im Quellcode der App eingestellt ist, okay, wenn das eine Regierungsorganisation ist, dann zeigt bitte nicht an, dass der den Raum betreten hat, sondern verschlüssel es einfach für ihn mit, dass er mitlesen kann.
Das heißt, das sind jetzt aber Spekulationen, ne?
Das sind natürlich Spekulationen, ja. Also es ist rein technisch möglich und es ist halt nicht überprüfbar. Das ist so ein bisschen das Problem. Ein gewisses Vertrauen muss man da gegenüber WhatsApp und Facebook haben.
Naja, jetzt kommt aber natürlich der Spruch, ich habe doch nichts zu verbergen.
Genau, ja.
Was kann man denn dazu sagen? Also meine Antwort ist dann auch immer, falls du ein Tagebuch führst, du möchtest ja auch nicht, dass dein Tagebuch in falsche Hände gerät.
Ja, und man würde ja auch nicht wildfremde Personen in seinen Haushalt lassen. Und keine Ahnung, man sitzt gerade auf der Couch und eine dritte Person sitzt, die man überhaupt nicht kennt, völlig unbeteiligt steht im Wohnzimmer und schaut einem dabei zu. Also es kann auf unterschiedlichste Art und Weise unangenehm sein.
Als Alternative zu WhatsApp wird einem ja gerade so in den Medien oder wenn man sich da halt ein bisschen mit beschäftigt, halt sowas wie Telegram, Signal, Threema empfohlen. Matrix kommt eigentlich eher selten vor. Mhm. Einmal, warum ist das so? Und sind Telegram, Signal und Threema jetzt zum Beispiel, das sind, glaube ich, so die bekanntesten Alternativen, sind das überhaupt Alternativen zu WhatsApp?
Ja, das ist, also ich habe ja die Debatte auch verfolgt, vor allem bei dieser AGB-Änderung von WhatsApp kam das ja auf, dass auch viele Medien Alternativen aufgezeigt haben und da sind halt wirklich nur diese drei Dinge aufgetaucht. Das liegt natürlich auch daran, dass es gibt halt diesen Netzwerkeffekt. Das heißt, wenn genug Leute einen Dienst nutzen, dann ist die Bereitschaft auch höher, dass neue Leute dazukommen. Weil wenn niemand deiner Freunde Signal benutzt, beziehungsweise Matrix benutzt in dem Fall jetzt, dann lohnt es sich für dich halt nicht wirklich zu Matrix zu gehen. Und ich vermute mal, deshalb war in dieser öffentlichen Debatte Matrix hat da keine große Rolle gespielt, weil es einfach noch nicht genug Nutzer dort gibt im Vergleich zu Signal, Threema oder Telegram. Und was den Punkt Alternative angeht, ob das wirklich gute Alternativen sind, das ist sehr unterschiedlich bei den drei Diensten. Signal zum Beispiel legt extrem viel Wert auf Datenschutz. Der Quellcode ist einsehbar und die arbeiten nach so einem Prinzip, dass möglichst wenig Daten anfallen, also auch Metadaten, nicht nur diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die dort nachweislich und überprüft von Wissenschaftlern drin ist, sondern auch wirklich Signal selber weiß nicht, wer mit wem schreibt oder wer in welchen Gruppen schreibt oder so. Also das ist auch rein technologisch nicht vorgesehen, dass die da mitschneiden können.
Mit ganz kurzen Einschub, weil du gesagt hast, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ja bei Signal überprüft ist, kannst du ganz kurz mal erklären, wie so ein, was überhaupt, jetzt mal kommt ein Fachbegriff, ein Audit ist und wie das durchgeführt wird und warum man bei WhatsApp nicht weiß, ob ein Audit durchgeführt wurde?
Oder bin ich gar nicht so fachkundig?
Okay, also aber woher wissen wir, dass Signals Ende-zu-Ende-Verschlüsselung tatsächlich eingesetzt wird? Also klar, der Quellcode ist da, aber daraus wird ja ein Kompilat erzeugt und es kann ja auch sein, dass das Modul einfach ersetzt worden ist.
Ja, also um auf der sichersten Seite zu sein, muss man wahrscheinlich Signal selber kompilieren, also den Quellcode zu einer App bauen. Aber natürlich ist da wieder das Problem, man weiß natürlich nicht, was läuft auf diesen Servern. Läuft da wirklich der Quellcode, der öffentlich ist und der auch auditiert wurde, also überprüft wurde, ob er den Ansprüchen genügt an Datenschutz und Sicherheit. Das kann man natürlich auch bei Signal nicht überprüfen, aber zumindest steckt dort auch kein großer Konzern mit Werbeabsichten hinter, sondern der Dienst ist zumindest aktuell rein spendenfinanziert.
Das spricht schon mal dafür, genau.
Genau, und soll ich jetzt noch zu Threema und Telegram kommen? Also Threema ist ja so ein Schweizer Dienst, wenn ich mich richtig erinnere, und die haben auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und die kosten was, zumindest, doch, die kosten was. Und das heißt, auch dort ist jetzt nicht unbedingt eine Werbeabsicht oder eine Absicht, die Daten zu verwerten, weil die Einnahmequelle sind halt diese Einkaufskosten für diese App. Und mittlerweile ist auch der Quellcode vom Client frei zugänglich und, soweit ich mich richtig erinnere, auch vom Server. Das heißt, zumindest kann man dort auch überprüfen, ist denn im Quellcode zumindest alles in Ordnung, ist die Verschlüsselung sicher und so weiter. Und es wurden auch mehrere Audits durchgeführt, soweit ich weiß. Mhm. Dagegen ist Telegram so eine Blackbox. Also man weiß nicht wirklich, was dort auf Serverseite passiert, weil dieser Server-Quellcode nicht frei verfügbar ist, sondern nur der Quellcode der App. Das heißt, dass die App etwas macht, dass da eine Verschlüsselung drin ist. Es gibt nämlich verschlüsselte Chats. Das kann man zumindest auf App-Seite überprüfen, weil es gibt sogar in diesem alternativen App-Store F-Droid eine kompilierte Variante von Freiwilligen. Also die haben wirklich den Quellcode genutzt, um diese App zu bauen. Das Problem bei Telegram ist aber, dass diese sicheren, in Anführungsstrichen sicheren Chats, die verschlüsselt sind, halt nicht die Regel sind. Das heißt, wenn man einen neuen Chat startet, ist der unverschlüsselt. Auch Gruppenchats sind durchgängig unverschlüsselt auf den Servern von Telegram gespeichert. Das heißt, Telegram kann alle Nachrichten lesen. Also auch historisch, die haben auf alle Medien Zugriff, also auf Videos, Bilder, also wenn man Familienbilder darüber verschickt hat vor 2 Jahren, dann sind die mit ziemlicher Sicherheit auch immer noch auf Telegram-Servern und zwar für die einsehbar. Angeblich verschlüsselt, aber das kann man halt auch alles nicht überprüfen. Das heißt, Telegram ist eigentlich keine Alternative zu WhatsApp, weil WhatsApp zumindest eine gewisse Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet, beziehungsweise erst recht keine Alternative zu Signal oder Threema.
Jetzt ist nur kurz zur Verschlüsselung kommt bestimmt der Einwand, ja, aber Telegram ist ja verschlüsselt, aber die Verschlüsselung ist ja eine reine Transportverschlüsselung, soviel ich weiß.
Genau, das heißt, verschlüsselt, wie wenn man Online-Banking oder jede andere Website mittlerweile im Internet aufruft, heißt das, Transportverschlüsselt bedeutet da vom Gerät zum Server, das ist verschlüsselt. Aber nicht von Gerät zu anderem Gerät. Das heißt, die Nachricht wird auf dem Gerät verschlüsselt, auf dem Server entschlüsselt, dort dann irgendwo gespeichert, dann wieder für den Empfänger verschlüsselt und auf dem Empfängergerät entschlüsselt. Das heißt, es findet da eine Entschlüsselung zwischendurch statt, im Gegensatz zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Und bei Telegram scheint es ja wirklich so zu sein, dass auf den Servern komplett die Daten vorliegen und keiner weiß, ob die gelöscht worden sind. Und wenn jetzt in Zukunft irgendeine Firma oder irgendeine Organisation oder irgendeine Regierung kommt und genügend Geld zahlt oder irgendetwas anderes passiert, könnte die Zugriff auf diese Server erhalten und alles auslesen, was jemals auf Telegram gespeichert wurde.
Genau, also Telegram brüstet sich zwar damit, dass die sowas niemals tun würden, weil sie sind Internetnomaden und gegen das System und was weiß ich, was dort noch propagiert wird. Aber am Ende, selbst wenn sie es aktiv nicht irgendeinem Dritten zur Verfügung stellen, kann man nie sicher sein, dass nicht ein Dritter sich selber Zugriff verschafft und plötzlich Zugriff auf die Chats von Millionen von Nutzern hat, auf die Bilder von Millionen Nutzern und auch auf die ganzen Metadaten, die da natürlich anfallen.
Bei WhatsApp, obwohl es Ende zu Ende verschlüsselt ist, haben wir doch aber eigentlich auch genau das gleiche Problem. Es wird ja ein Schlüsselpaar generiert. Und wer sagt mir denn eigentlich, dass WhatsApp nicht in der Lage ist, meinen privaten Schlüssel zu sich selber zu transportieren und damit meine ganzen Meldungen zu entschlüsseln?
Ja, also das ist wirklich so ein Vertrauensding. Aber ich persönlich würde jetzt zum Beispiel so einem Konzern mehr vertrauen als irgendwelchen Fremden, die, wo man nicht mal weiß, wo sie arbeiten und was sie tun und warum sie es tun. Mhm. Also klar, Facebook ist eine riesen Datenkrake, aber wenn es rauskommen würde, dass diese Verschlüsselung aktiv hintergangen wurde, dann wäre das eine riesige Katastrophe für den Konzern und ich glaube, die haben da kein Interesse dran.
Mhm. Und wie ist das bei Signal und Threema? Werden die Daten da auch irgendwo gespeichert?
Also bei Signal, wie gesagt, nicht. Also da wird wirklich darauf geachtet, dass die Metadaten nicht gespeichert werden. Also das ist auch das Einzige, was anfällt, weil die Nachrichten sind Ende zu Ende verschlüsselt. Das ist Kryptografie-Matsch, der auf den Servern jetzt für die Serverbetreiber kein Interesse erwecken würde. Aber auch Signal achtet halt auch darauf, dass da keine Metadaten anfallen, also möglichst keine.
Das heißt, diesen Chatverlauf, also das, was ich mit jemand anders kommuniziere, das kann ich dann tatsächlich nur auf meinem Smartphone lesen.
Genau.
Und der andere natürlich auf seinem, aber sonst existiert das nirgendwo. Ja.
Das heißt, wenn das Smartphone weg ist und man sich mit derselben Telefonnummer neu einloggt, dann kriegt man auch keine Nachrichten mehr, weil die Verschlüsselungsschlüssel auf dem Gerät gespeichert waren. Das heißt, man kann auch nichts wieder empfangen, was man nicht entschlüsseln kann.
Okay.
Das ist zum Beispiel ein Unterschied bei Telegram. Also bei Telegram kann man sich jetzt auch einfach auf dem Rechner einloggen in dasselbe Konto und erhält alle Nachrichten, die man jemals irgendwie geschrieben hat. Also die kann man auch durchsuchen und alles.
Mal ganz kurz zur Klärung. Das kann man auch bei WhatsApp machen und bei Threema, aber die Funktionsweise ist eine andere. Man koppelt da. Das heißt nicht, dass auf dem Rechner dann die Nachrichten sind. Ne?
Und das ist auch ein interessantes Thema bei WhatsApp, diese WhatsApp-Web-Funktion, also dass man so einen QR-Code mit seinem Handy einscannt und dann auf dem Rechner WhatsApp benutzen kann. Da kam zum Beispiel letztes Jahr raus, dass das von Geheimdiensten genutzt wird, diese Funktion, um halt alle Chats mitzulesen, weil der QR-Code gescannt wurde, als das Telefon vielleicht mal irgendwie rumlag oder so.
Ah ja, das ist so eine Man-in-the-Middle-Geschichte dann, ne? Dass sich da jemand reinsetzt. Irgendwie.
Genau, das ist so eine kleine Hintertür, die ist natürlich nicht dafür entwickelt worden, aber sie wird missbraucht.
Aber das funktioniert nur, wenn jemand wirklich Zugriff auf mein Handy hat.
Genau, ja.
Okay, dann würde ich jetzt mal fragen wollen, was ist denn da bei Matrix anders als bei den anderen Messenger? Gibt es da irgendwie einen Unterschied?
Also es gibt viele Gemeinsamkeiten auch. Also Signal, die Verschlüsselung, die Signal benutzt, beziehungsweise die wissenschaftlichen Prinzipien dahinter, die werden auch von Matrix benutzt. Also die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist sehr nah dran an der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Signal. Die wurde auch schon auditiert. Aber der größte Unterschied zu den anderen Diensten ist, dass Matrix nicht nur komplett Open Source ist, sondern auch dezentral. Das heißt, es gibt keinen zentralen Anbieter, sondern jeder, der möchte, kann sich so einen Server betreiben und kann auch mit anderen Servern schreiben. Also wie bei E-Mail, man kann sich seinen Provider auswählen, ob man jetzt bei web.de, bei Google Mail oder sonst was ist. Man kann auch mit den anderen Nutzern schreiben, die auf einem anderen Server sind.
Das heißt, im Prinzip steht nicht wirklich eine zentrale Firma dahinter, bei der alles zusammenläuft. Sondern es ist verteilt auf ganz viele unterschiedliche Personen überall auf der Welt?
Genau. Es gibt mittlerweile tausende Server. Es gibt sogar eine Karte, wo man sehen kann, wie viele bzw. wo sie stehen oder wie sie vernetzt sind, weil wenn man natürlich mit anderen Personen schreibt, in öffentlichen Räumen, dann fallen da Metadaten an. Das heißt auch, Matrix ist nicht frei von Metadaten. Es kann, jeder Serveradministrator kann theoretisch sehen, wer mit wem schreibt. Also da ist auch wieder ein Vertrauen, was man einem Serverbetreiber schenken muss, aber keinem großen Konzern. Also wenn man gar kein Vertrauen hat, betreibt man so einen Server zum Beispiel einfach selber oder lässt ihn von irgendjemand in der Verwandtschaft betreiben oder aus dem Freundeskreis, dem man vertraut.
Wenn ich mich jetzt an einen Server anmelde und vielleicht kommen wir auch gleich nochmal auf die Struktur, wie die Adresse aussieht, kann ich ja auch mit anderen Servern in Kontakt treten. Aber was passiert jetzt, wenn dieser Server, auf den ich mich angemeldet habe, ausfällt oder wenn es den nicht mehr gibt? Bin ich dann komplett von Matrix ausgeschlossen?
Man ist erstmal zumindest mit dem Konto ausgeschlossen. Man muss sich dann einen anderen Server suchen oder warten, bis der eigene Server wieder online ist. Aber das ist auch eigentlich ganz interessant. Wenn ein Server ausfällt, fällt nicht alles aus. Also wenn jetzt WhatsApp ausfallen würde, dann wird es deutschlandweit, weltweit oder so nicht funktionieren. Aber wenn jetzt so ein Matrix-Server ausfällt, dann kriegen da vielleicht 100 Nutzer was von mit, die da angemeldet sind, aber nicht gleich das komplette Matrix-Netzwerk.
Das Ganze basiert ja auf so einem Föderationsprinzip. Dieses Fediverse, glaube ich, heißt, das gibt es ja auch noch bei anderen Diensten, Diaspora und ähnlich. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, die Adresse zu benutzen, die gleiche Matrix-Adresse zu benutzen für andere Dienste, die in der Föderation sind?
Andere Dienste als Messenger oder?
Andere Dienste als Matrix, wie zum Beispiel, dass ich dann zu Diaspora oder zu, wie heißt das mit dem Mammut?
Mastodon.
Mastodon, danke, dass ich dann mit dieser Adresse Mastodon nehme.
Nee, weil die nutzen ein anderes Protokoll. Also das ist ActivityPub, was dort in diesem Fediverse benutzt wird. Und Matrix nutzt ja ein komplett eigenes Protokoll. Das heißt, man kann da jetzt nicht untereinander direkt zumindest sich austauschen.
Also auch nicht mit den Accounts, dass man den gleichen Account dann benutzt. Das geht dann auch nicht.
Nee, ne? Genau. Okay. Es gibt halt einige Serverbetreiber, die betreiben dann neben Matrix dann auch noch Mastodon oder irgendeinen anderen der Dienste, wo man dann halt sich mit denselben Nutzerdaten einloggen kann.
Okay.
Aber das heißt, so zusammengefasst könnte man sagen, Matrix ist also nicht nur Open Source, sondern es ist, und man kann sozusagen gucken in den Quellcode, wie sicher es ist und wie verschlüsselt es ist, sondern es ist halt auch noch dezentral, was das Ganze dann auch noch weniger angreifbar und stabiler und so macht. Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall stabiler. Die Angriffsfläche ist natürlich viel geringer, weil wenn man bei Telegram Zugriff auf das System erhält, dann hat man plötzlich Zugriff auf alles. Bei Matrix, wenn jemand Zugriff auf einen Server erhält, dann hat er halt Zugriff auf die Daten, die Metadaten der Nutzer, die dort angefallen sind, aber nicht vom gesamten Matrix-Netzwerk. Das ist also schon ein gewisser Vorteil gegenüber den anderen Diensten.
Wie einfach ist es denn, einen eigenen Matrix-Server zu installieren? Was braucht man denn dazu?
Es kommt natürlich darauf an, wie technikkundig man ist. Also es gibt verschiedene Anbieter, die einem die Einrichtung komplett übernehmen. Das heißt, man hat dann einfach eine Web-Oberfläche, wo man eingibt, wie der Server heißen soll, wie viele Nutzer man haben will. Und am Ende bezahlt man dann eine monatliche Rechnung und kriegt diesen Server dahingestellt und kann den zum Beispiel mit seiner Familie oder Freundeskreis oder Verein oder was weiß ich benutzen. Und wenn man technikinteressierter ist, da gibt es dann verschiedene Hilfestellungen. Also entweder installiert man das direkt auf seinem Linux-Betriebssystem oder nutzt so Tools wie Ansible. Das ist eine Art Installationsmöglichkeit für Administratoren, um Matrix einfacher auf den Servern zu installieren.
Aber ich muss jetzt keinen eigenen Server betreiben, nein, nein. Um Matrix zu nutzen, oder?
Genau, also Matrix kann man auch so nutzen. Man muss sich nur einen Server aussuchen, zumindest aktuell. Also ist es geplant, dass man auch ohne Server Matrix benutzen kann.
Wie gehe ich denn da vor? Wenn ich jetzt sage, ich möchte von WhatsApp oder Telegram jetzt halt weg, was muss ich tun, wenn ich Matrix benutzen möchte?
Also zuerst hat man jetzt die Qual der Wahl, welchen Client benutzt man, also beziehungsweise welche App benutzt man in der Regel. Da gibt es verschiedene, da gibt es Element, das ist so der verbreiteste, der hat auch alle nötigen Funktionen, die so ein Messenger braucht. Da gibt es aber auch Fluffy Chat, der ist vom Funktionsumfang ähnlich gut wie Element und extrem einfach zu bedienen. Also da ist wirklich der Hintergrund nicht die technikaffinen Nutzer, sondern wirklich die Technikeinsteiger. Also das ist ähnlich einfach bedienbar wie WhatsApp. Und für den Computer gibt es dann auch verschiedene Klienten, wo man einen auswählen kann.
Also das heißt, diese Clients sind sozusagen das Äquivalent in gewisser Weise zu WhatsApp, Telegram, Signal oder sowas, weil das die App ist, die ich tatsächlich installiere, die dann mit diesem Matrix-Protokoll arbeitet, richtig?
Genau. Oder wenn man den Vergleich zu E-Mail zieht, da gibt es ja auch verschiedene E-Mail-Programme. Also entweder macht man es in seinem Browser oder man installiert sich zum Beispiel Thunderbird oder hat auf seinem Handy irgendeine E-Mail-App. Da gibt es ja auch verschiedene in den App-Stores an E-Mail-Apps. Und das einzige Gemeinsame, was man dann halt bei diesen Apps hat, ist wirklich, dass man sein Konto benutzt, was man auf einem Matrix-Server hat. Und du hattest ja gefragt, was man dann macht. Also wenn man so eine App sich ausgesucht hat, ich würde in der Regel Element oder Fluffy Chat empfehlen als Einstieg. Und dann kann man, wenn man diese App öffnet, kann man sich registrieren. Und in der Regel ist dort der Server matrix.org voreingestellt. Das ist also dieser zentrale Matrix-Server, wenn man es schon so nimmt, weil da so viele Nutzer sind, von den Entwicklern von Matrix. Also die betreiben einen so einen Server und das ist so dieser Standard-Server, wo sich die meisten Leute anmelden, die jetzt keine Lust haben, sich einen eigenen Server auszusuchen. Aber man kann sich natürlich auch man kann dort einen eigenen Server einstellen. Und dann registriert man sich und kann dann gleich den Messenger benutzen.
Kann ich das auch anonym machen? Also muss ich eine Telefonnummer bekannt geben, wie zum Beispiel bei WhatsApp oder Signal? Oder muss ich meinen wirklichen Namen benutzen oder kann ich mir auch einen ausdenken?
Also das kann man komplett anonym nutzen. Also man kann sich ein Pseudonym ausdenken, man kann sich mit seinem Vornamen dort anmelden oder mit irgendeinem Kürze oder so. Also man, das ist komplett freigestellt. Man ist auch nicht an eine Telefonnummer gebunden. Auch eine E-Mail-Adresse muss man nicht angeben. Bietet sich natürlich immer an, damit man sein Passwort zurücksetzen kann. Aber prinzipiell kann man das komplett anonym benutzen.
Du hast vorher bei den Clients zwei gesagt, die du empfehlen würdest. Element und Fluffy Chat war das andere, glaube ich. Kann ich die auch, jetzt gerade wenn ich anfange, kann ich die auch beide installieren und mich mit demselben User auf beiden anmelden, um mal zu testen, was mir besser gefällt,
ja,
oder geht das nicht?
Das geht auf jeden Fall. Man hat natürlich das Problem, wenn man dann eine Nachricht kriegt, dann kriegt man eine doppelte Benachrichtigung, dann klingelt das Handy zweimal. Aber wenn man das nur zum Ausprobieren macht, dann kann man ja wenig später die andere App deinstallieren.
Das klingt ja jetzt erstmal so ganz einfach, wie bei allen anderen Messengern auch, ne? Ich melde mich an und dann kann ich losschreiben.
Genau, also in der Regel ist es so einfach. Kompliziert wird es aber dann, wenn man ein zweites Gerät hinzufügen will. Also was heißt kompliziert? Ein bisschen ungewohnt, weil das kennt man natürlich von den anderen Messengern nicht. Also da scannt man einen QR-Code und dann geht es einfach. Wenn man jetzt zum Beispiel auf seinem Rechner auch Nachrichten schreiben möchte oder mit seinem Rechner angefangen hat und irgendwann sagt, ach, ich möchte doch auf meinem Smartphone auch noch eine App installieren, dann möchte man natürlich die verschlüsselten Nachrichten auf allen Geräten auch lesen können. Das heißt, man muss dann zwischen den Geräten so eine Verifizierung machen, nennt sich das. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann kann man auch die verschlüsselten Nachrichten von dem anderen Gerät lesen, das man hat.
Also das heißt, es ist auch möglich, dass ich dann diesen Messenger nicht nur auf meinem Smartphone benutze, sondern auch tatsächlich bequem von meinem Computer aus schreiben kann.
Genau, vom Computer, vom Tablet, von welchem Gerät auch immer, das geht alles.
Wie kompliziert ist denn so eine Verifizierung? Wie geht es denn?
Also in der Regel, wenn man sich jetzt auf einem zweiten Gerät anmeldet, dann ploppt auf dem anderen Gerät so ein kleines Fenster auf. Es hat sich ein neues Gerät angemeldet, wollen Sie sich verifizieren? Und wenn man da draufklickt und ein, zwei Mal auf weiterklickt, dann tauchen da so Emojis auf, also so verschiedene Smileys, 8 Stück, glaube ich. und auf beiden Geräten. Und wenn die beide gleich sind, dann bestätigt man einfach auf beiden Geräten und schon ist diese Verifizierung abgeschlossen und man kann dann auf beiden Geräten verschlüsselt kommunizieren.
Das klingt ja ziemlich einfach.
Genau, es ist...
Und ich stoße diesen Prozess quasi damit an, dass ich auf dem neuen Gerät mich mit meinem User versuche anzumelden.
Genau, oder? Genau. Mhm. Das ist in dem Sinne auch, finde ich, es ist eigentlich ein Sicherheitsfeature, denn natürlich könnte jemand auch die Nutzerdaten erraten und sich einfach einloggen. Aber das kriegt man dann natürlich sofort mit. Und solange man die Verifizierung dann nicht bestätigt, kann der andere auch die verschlüsselten Nachrichten nicht mitlesen. Also der Angreifer.
Klingt gut.
Jetzt habe ich mich angemeldet, habe mir einen Matrix-Account erstellt, habe die App heruntergeladen. Jetzt bin ich ganz alleine, weil meine Freunde entweder bei WhatsApp oder bei Trema, Telegram oder sonst wo sind. Was mache ich denn jetzt, um mit den anderen zu sprechen?
Ja, das ist natürlich so, das ist dieser Netzwerkeffekt, von dem ich vorhin geredet habe. Also man ist dann plötzlich ganz alleine und hat jetzt diese App installiert und niemand ist dort. Das ist natürlich ein Problem. Also das Problem hatte ich auch. Ich hatte mir Matrix installiert und irgendwie war da niemand. Also meine Frau konnte ich schnell überzeugen. Meine engsten Freunde auch noch, einfach weil sie vorher mit E-Mail kommuniziert haben mit mir, weil die selber keine Messenger hatten und sind dann doch auf den Geschmack davon gekommen. Und irgendwie nach und nach sind das immer mehr Freunde, immer mehr Verwandte geworden und mittlerweile bin ich bei 20. So, aber nicht jeder hat natürlich die Überzeugungskraft, die ich manchmal auf Menschen haben kann. Und dementsprechend gibt es für solche Sachen dann Bridges, nennt sich das, also Brücken zu anderen Systemen.
Das ist das, was du ganz am Anfang genau, auch erwähnt hattest, das du da entwickelst.
Ja, und da gibt es dann zum Beispiel WhatsApp-Brücken, Signal-Brücken, Telegram-Brücken, dass man halt von seinem Matrix-Konto sich, das ist halt die Sache, man braucht dann ein Signal-Konto, man braucht ein Telegram-Konto, aber man kann sich in Matrix dort einloggen in sein Signal oder Telegram oder WhatsApp-Konto und kann dann dort die Chats sehen, die WhatsApp-Chats, die man mit anderen hat zum Beispiel.
Da kann man auch die Gruppen-Chats sehen oder nur die 1-zu-1-Chats?
Alle Chats, also sowohl Gruppen- als auch 1-zu-1-Chats. Im Hintergrund nutzt zum Beispiel diese WhatsApp-Bridge einfach die WhatsApp-Web-Funktion. Also man scannt am Ende wieder einen QR-Code und dann hat man plötzlich alle WhatsApp-Chats auch in Matrix drin.
Wie ist denn das dann mit den Meta-Informationen? Also wenn ich jetzt von Matrix zu WhatsApp rübergehe, kriegt dann WhatsApp auch mit, dass ich eine Brücke benutze und unter Umständen auch meinen Matrix-Account?
Das kriegt der wahrscheinlich eher nicht, kriegen die wahrscheinlich eher nicht mit. Also am Ende ist das auch nur irgendeine IP-Adresse, die WhatsApp Web benutzt. Also das ist da recht gut verschleiert. Was ich eher als größeres Problem sehe, die theoretisch auf WhatsApp verschlüsselten Nachrichten werden ja dafür entschlüsselt dann auf dem Matrix-Server gespeichert. Und das heißt, der Serverbetreiber könnte dann theoretisch die WhatsApp-Nachrichten mitlesen. Das heißt, das macht es eigentlich ein bisschen unsicherer.
Und hätte ich nicht auch genauso das Problem, was ich ja eigentlich durch den Wechsel zur Matrix umgehen will, dass ich wieder meine ganzen Daten und auch Chats in den anderen Messengern ablade?
Genau, deswegen, ich bin jetzt auch nicht so ein Riesenfan von diesen Brücken. Das Prinzip ist aber einfach für die Leute, die trotzdem ihre Leute erreichen wollen, aber deswegen nicht gleich drei Apps benutzen wollen, sondern dann zumindest nur noch eine App haben, wo sie alle Leute erreichen können, bei Telegram, WhatsApp oder Signal.
Aber ich kann dann meine Nachrichten dann nicht nur lesen, sondern ich kann auch schreiben.
Genau,
dann aus meiner Element-App, aus Nachrichten in WhatsApp oder Telegram schreiben.
Ja, das geht. Es ist halt nicht wirklich anfängerfreundlich. Also man muss da schon sich so eine kleine Anleitung durchlesen, wie das funktioniert. Also deswegen bin ich auch nicht so ein Riesenfan davon, weil es einfach nicht wirklich benutzerfreundlich ist. Aber was damit halt so ein bisschen bewiesen werden soll, ist einfach, dass Matrix föderieren kann, also wirklich andere Dienste anknüpfen kann, wie so ein Netz funktioniert. Das heißt, es gibt zum Beispiel Jitter, das ist so unter Softwareentwicklern ein weit verbreiteter Messenger gewesen. Und Element, die Firma hinter Matrix, hat Jitter mal übernommen und hat dort dann wirklich gezeigt, so könnte das aussehen. Also so könnt ihr am Matrix-Netzwerk teilnehmen. Das heißt, irgendwann könnte vielleicht sich WhatsApp mal entscheiden, okay, unsere WhatsApp-Nutzer kriegen jetzt auch eine Matrix-ID und sind dadurch im Matrix-Netzwerk erreichbar und andersrum heraus auch. Aber das ist halt nur so eine Art Proof of Concept. Also es ist möglich, aber natürlich entscheiden sich die meisten großen Konzerne dagegen.
Es gibt es ja auch noch in anderer Hinsicht dieses IRC-Debakel um Freenode, dass jetzt dann viele Leute zu Matrix gewechselt sind. Also wenn auf einer Seite ein Dienst aufgibt oder aufgekauft wird und die Leute da nicht mehr sein möchten, kann man diese Brücken auch verwenden, um rüber zu Matrix zu migrieren.
Also letztendlich ist so der Gedanke hinter Matrix, deswegen heißt es vielleicht auch Matrix, so eins für alle zu schaffen. Egal bei welchem Messenger ich bin, ich kann quasi über diese Matrix alle miteinander verbinden.
Genau, genau. Also da müssen natürlich dann die ganzen Firmen auch mitspielen, was sie aktuell nicht tun, aber zumindest gibt es da etwas. Also man schafft zumindest die Möglichkeit und vielleicht entscheidet sich, also es gab zumindest mal Diskussionen, dass die EU zum Beispiel festlegt, dass Messenger interoperabel sein müssen. Und wenn die EU sowas wirklich umsetzen würde, dann würde sich Matrix für sowas zum Beispiel bestens eignen.
Wer setzt denn dann schon Matrix ein? Gibt es denn da schon EU-weit irgendwelche Organisationen, die das einsetzen? Oder ist es ein Hobbyprojekt bis jetzt noch?
Es war bis vor ein paar Jahren ein Hobbyprojekt, aber mittlerweile die französische Regierung zum Beispiel in der gesamten Verwaltung, die nutzen mittlerweile Matrix. Also das Protokoll Matrix, die App heißt da nicht Element, sondern ein bisschen anders. Die Bundeswehr, die nutzt Matrix für ihre Bundeswehr-Chat-App. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Und das Neueste, was jetzt aktuell so auch in den Medien rumging, ist, dass Matrix in der Medizinbranche genutzt werden soll. Also die Gematik, das ist die Firma, die die Technologien in der Medizinbranche so ein bisschen vorantreibt beziehungsweise festlegt und spezifiziert, die hat sich für Matrix entschieden. Das heißt, irgendwann wird es soweit sein, dass alle Ärzte untereinander per Matrix kommunizieren, Apotheken, Krankenhäuser und so weiter und als nächster Iterationsschritt dann sogar die Patienten, also dass man eine Krankenkassen-App installiert und dann mit seinem Arzt schreiben kann und dann im Hintergrund Matrix benutzt wird.
Mhm. Cool. Das ist ja schon mal cool. Ich kann mich ja mal kurz outen als Element-Nutzer. Ich habe zwar auch noch nicht viele Freunde da, also natürlich innerhalb unserer Gruppe hier mit Chris und Andrea benutzen wir Element. Und mit dir ja jetzt auch. Viele Freunde konnte ich davon jetzt noch nicht überzeugen, weil ich schon froh war, dass viele zu Trema gewechselt sind. Mhm. Da kannte ich am Matrix bzw. Element halt noch nicht. Es ist ja so, dass das nicht so ganz so ist wie so beim normalen Messenger, sag ich mal, wo man einfach Chats mit Freunden hat oder auch Gruppenchats. Matrix ist ja auch noch weiter aufgeteilt. Es gibt Räume, Communities, es gibt ganz normale Chats. Und ich habe immer das Gefühl, man kann mit Matrix bzw. Element eigentlich noch viel mehr machen. Stimmt das?
Ja, also es wird oft auch in den Fachzeitschriften und so wird Matrix selten verglichen mit anderen Messengern, sondern oft auch mit so Teamwerkzeugen wie Microsoft Teams oder Slack oder was es da so gibt. Einfach, weil die Möglichkeiten halt über so einen Messenger hinausgehen. Man kann sich in Gruppen organisieren. Früher hieß das Communities, mittlerweile heißt das Spaces. Das heißt, man kann mehrere Räume, die man hat, zu verschiedenen Themen in einem Team, kann man dann zu so einer Gruppe formieren. Und wie gesagt, es ist eigentlich nur ein Protokoll und hat unglaublich viele Möglichkeiten, die über den Messenger weit hinausgehen.
Es ist ein bisschen schade, dass es dann dadurch, dass es so diese ganzen vielen Möglichkeiten noch hat, dann tatsächlich in den Medien so als Messenger-Alternative so oft gar nicht auftaucht. Ne?
Es ist halt wirklich zumindest vor ein, zwei Jahren war die Benutzerfreundlichkeit nicht so hoch, vor allem was die Verschlüsselung anging. Also Otto-Normalnutzer hat man damit wirklich überfordert. Es ist mittlerweile deutlich besser geworden, weil sie halt in diesen Benutzerdesign-Bereich deutlich mehr Geld reingesteckt haben auch, um zu gucken, okay, was braucht der Otto-Normalverbraucher? Also wie benutzt er so eine App? Was erwartet er von einem Messenger? Und das hat sich verbessert und die sind auf einem Weg, dass das immer besser wird. Also es ist halt zum einen dieser Netzwerkeffekt, warum das halt in den Medien oft nicht auftaucht, und zum anderen halt auch die ungewöhnliche Benutzungsart einfach, weil es nicht wie so ein reiner Messenger aussieht, sondern ein bisschen mehr kann.
Ja. Wobei ich schon finde, dass es gut zu benutzen ist. Also für jemanden, der jetzt wirklich nur einen Messenger benutzen will, finde ich schon, dass ganz klar ist, was man eigentlich machen muss. Also vielleicht war das mal anders, aber ich bin damit auf Anhieb gut zurechtgekommen.
Ja, und bei dem Fluffy-Chat ist es ja noch einfacher, wohl als Element hast du gemeint, oder? Ja.
Also Fluffy-Chat wird sich dann wirklich für die Leute anbieten, die keine Muße haben, sich jetzt von WhatsApp umzugewöhnen, sondern wirklich fast das gleiche Look and Feel haben wollen und wenig Text durchlesen wollen, sondern das wirklich einfach als Messenger sofort benutzen wollen.
Also ich habe tatsächlich Fluffy Chat auf meinem Android Handy installiert, weil es auch so schön bunt war, und auf den Laptops dann halt hier Element, und Fluffy Chat ist schon sehr zu empfehlen. Für die Einfachheit ist das einfach, glaube ich, unschlagbar. Ich wollte noch mal was fragen zu dieser Geschichte, dass das ja auch so etwas ist wie in Teams und in Slack. Also in Teams und in Slack kannst du ja mit vielen Integrationen arbeiten, und du hast am Anfang ja auch schon so ein Whiteboard, kollaborative Tools dann genannt. Wird es da noch mehr geben? Ich glaube, du hattest auch in dem Vortrag was vom Etherpad gesagt, dass das schon existiert. Weißt du, ob es da noch mehr Möglichkeiten gibt oder ob Externe solche Tools da einbinden können in Matrix?
Also aktuell ist es so, in Element kann man so Widgets, nennt sich das, hinzufügen. Das heißt, man kann so ein Etherpad, das ist ja so ein kollaboratives Textwerkzeug, kann man da einfach hinzufügen. Aber das ist ein externer Dienst. Also der wird dann einem dort angezeigt in seinem Chat, in seinem ganz normalen Element-Chat, als zusätzliches Fenster, wo man dann halt auch Text reinschreiben kann und so. Aber es hat nicht viel mit Matrix zu tun, sondern es ist einfach nur ein gemeinsames Fenster, das allen Nutzern in diesem Raum angezeigt wird. Und was dieses Whiteboard anging, das geht halt einen ganz anderen Weg, nämlich, dass man sich dort wirklich mit seinem Matrix-Konto einloggt und die ganze Kommunikation dann auch über Matrix funktioniert. Und ich glaube, die Priorität bei dem Element- bzw. Matrix-Entwicklerteam liegt dort jetzt gerade erstmal nicht, aber zumindest in der Community passiert da gerade einiges, wie man ja an diesem Whiteboard sehen kann.
Also wenn wir uns treffen, Steffi, Andrea und ich, dann benutzen wir Element und haben eine Jitsi-Integration auch zum Beispiel drin. Natürlich, der Jitsi-Server liegt dann wieder woanders, das muss man sich klar sein. Aber man kann bereits bestehende Integrationen nehmen, und wenn irgendein Unternehmen sagt, ich möchte jetzt nicht Jitsi, sondern Zoom oder was es alles so gibt, dann ist das auch erstmal ohne Probleme möglich.
Das kann man da einfach hinzufügen. Also so als Teamwerkzeug eignet sich das ziemlich gut, da, um dort halt zum Beispiel dann Zoom oder irgendwas anderes hinzuzufügen und neben dem Chat dann halt auch Video und so zu haben.
Okay.
Ich habe noch eine kurze Frage zu der Verschlüsselung, weil die Verschlüsselung von Nachrichten, wenn ich jetzt mit jemandem chatte, die ist ja nicht automatisch an.
Also bei Matrix, die Verschlüsselung ist mittlerweile automatisch an. Also bis vor einem Jahr war das nicht so. Und dann wurde es eingeschaltet. Also vorher war es nur so eine Testphase, weil man noch nicht sicher war, ob das hundertprozentig funktioniert. Und mittlerweile jeden Chat, den man startet, ist standardmäßig verschlüsselt.
Das heißt, wenn ich jetzt Element oder Fluffy Chat habe, muss ich mich da überhaupt nicht mehr drum kümmern und kein Häkchen setzen und kein gar nichts. Das ist von alleine verschlüsselt.
Also man kann ein Häkchen wegsetzen, dass man es halt nicht verschlüsselt haben will.
Aber wenn ich das nicht mache, also ich muss mich nicht um irgendwelche Schlüssel kümmern oder sowas, sondern das funktioniert automatisch.
Genau, also die Geräte tauschen sich gegenseitig die Schlüssel zur Verschlüsselung aus. Was dann halt noch gibt, das ist halt diese Verifizierung unter den Geräten, von denen ich ja schon gesprochen habe, damit man seine eigenen Geräte wirklich als vertrauenswürdig markiert. Dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass man andere Personen verifizieren kann. Also wenn man einen normalen verschlüsselten Chat öffnet in Element, dann sieht man da so ein graues Schlosssymbol, also dass die Verschlüsselung zwar da ist, aber dass es nicht verifiziert ist. Und Verifizierung bedeutet, die Geräte überprüfen untereinander, ob die Schlüssel wirklich von dem anderen sind, also dass das nicht irgendein Angreifer oder so ist. Das heißt, wenn man sich dann mal im echten Leben sieht oder in einem Videocall oder so, dann kann man diese Emoji-Verifizierung machen, sich gegenseitig die Emojis vorlesen oder so und dann am Ende auf Bestätigen klicken. Und dann wird dieser Chat grün. Das heißt, man kann jetzt sicher sein, dieser Chat, der kann auf gar keinen Fall mitgelesen werden. Da sind wir ganz sicher. Und wenn doch irgendwie eine Person hinzukommt, die nicht verifiziert ist, oder irgendein Gerät hinzukommt, weil jemand die Zugangsdaten erraten hat oder herausgefunden hat, dann wird das Schloss rot, sodass man als Nutzer sofort sieht, oh, da stimmt was nicht, da sollte ich jetzt vorsichtig sein.
Und wie stoße ich diese Verifizierung an mit einem anderen Nutzer, der jetzt nicht mein eigenes Gerät hat? Wie mache ich das? Wie trete ich den Prozess los?
Wenn man am besten in so einem 1:1-Chat, wenn man den geöffnet hat, also wenn Person A Person B schreibt, dann öffnet sie den Chat mit Person B. Und wenn sie dann auf das Konto von dieser Person B drückt, dann gibt es dort irgendwo einen Knopf, wo man verifizieren kann.
Ah ja, cool. Also auch ganz einfach, so wie bei den beiden Geräten von einem selber.
Genau.
Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat und Matrix gerne ausprobieren möchte, hast du eine Empfehlung, wo er starten kann, wo er sich hinwenden kann?
Also erstmal so ein Konto registrieren und sei es erstmal auf matrix.org, auf dieser Hauptinstanz, ist immer ganz praktisch. Denn wenn man auf matrix.org ist, dann gibt es da so eine Raumliste und da kann man erstmal da so ein bisschen suchen. Da kann man zum Beispiel dann Deutsch suchen und dann gibt es da so eine kleine deutsche Community, die da auch so ein bisschen sich gegenseitig unterstützt, um da so in diese Matrix-Welt reinzukommen. Also am besten fängt man damit an, sich erstmal wirklich so ein Konto anzulegen und mal irgendeinem Raum beizutreten und dort mal Hallo zu schreiben. Und dann ist da sicherlich eine ganz nette Person, die dann antworten wird.
Prima.
Kann ich auch mit der App anfangen? Also kann ich mir einfach auf meinem Handy oder so jetzt beispielsweise Element oder Fluffy Chat installieren und werde ich dann, wenn ich noch kein Konto habe, da irgendwie durchgeführt oder muss ich das vorher haben, das Konto?
Nee, da kann man sich auch registrieren mit der App. Also das muss man nicht am Rechner machen, das geht auch mit der App.
Und dann kann ich mich da registrieren und dann kann ich unter Räume oder sowas, irgendwie Räume erkunden oder sowas,
genau,
das ist ja, glaube
genau.
ich, ein Knopf, dann ne, kann ich das machen, was du
gerade meinst. Ja, und da gibt es wirklich zu allen möglichen Themen, gibt es dort Räume, wo sich Leute austauschen zu Themen, die sie halt interessieren. Das ist eine recht große Community mittlerweile. Also auf diesem matrix.org-Server sind, soweit ich weiß, 40 Millionen Nutzer in dem Dreh. Beziehungsweise, nee, anders, die diesem matrix.org-Nutzer bekannten Nutzer, also von allen möglichen Servern, das sind insgesamt mittlerweile 40 Millionen.
Das sind ja dann doch gar nicht so wenig. Also kommt ja jetzt nicht so wenig vor.
Ja, ja, aber es sind bekannte Nutzer. Also vielleicht hat es mal jemand ausprobiert und nie wieder geöffnet. Also das ist natürlich auch nicht ausgeschlossen.
Aber das heißt ja, wenn ich da gleich so Räumen beitreten kann, sobald ich mich da eingeloggt habe, dann bin ich ja eigentlich doch gar nicht so ganz alleine. Wenn meine Freunde noch nicht da sind, kann
das stimmt,
ich
aber
zumindest
es sind
neue
halt,
finden.
Man kann neue Freunde finden, genau.
Aber worauf es mir auch so mit ankam, das heißt, das ist auch gar nicht komplizierter als mit einem anderen Messenger. Ich installiere mir die App und der führt mich dann da durch und ich lege mir da das Konto an und fertig. Und das
genau.
ist nicht komplizierter als bei irgendeiner anderen.
Das Kompliziertere ist eher, mit den Freunden dann zu schreiben, denn das Telefonbuch wird halt nicht ausgetauscht. Das heißt, wie so eine E-Mail-Adresse gibt man dann seinem Freund die Matrix-ID oder ja, Matrix-ID nennt sich das. Also bei mir ist es zum Beispiel @benedikt.imbitbu.de. Also es sieht ähnlich wie eine E-Mail-Adresse aus, ist aber keine. Und die muss man dann halt seinen Freunden austauschen oder auf seine Visitenkarte schreiben oder bei einem anderen Messenger zukommen lassen.
Aber das ist nicht schwierig, weil ich das bei meinen Einstellungen einfach sehe, wie ich heiße. Ne?
Und genau, das sieht man, wie man selber heißt.
Okay.
Das heißt, das Schwierigste ist eigentlich die Überzeugungsarbeit, dass die Leute zur Matrix wechseln.
Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich sehr viel Energie reingesteckt.
Ja, aber ich denke mal, wir haben jetzt alle viele Punkte an der Hand, die wir unters Volk bringen können, um die Menschen davon zu überzeugen.
Benedikt, gibt es noch irgendwas, wo wir dich erleben? Bist du regelmäßig auf Chemnitzer Linux-Tagen zu treffen oder irgendwo anders? Gibt es noch irgendetwas, dass du vielleicht noch eine Internetadresse von dir sagen möchtest oder wo man mit dir sprechen kann?
Über diese Matrix-ID, die ich vorhin genannt habe, da muss man jetzt zurückspulen. Aber vielleicht bin ich ja nächstes Jahr wieder auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Also ich habe das dieses Jahr das erste Mal probiert, habe halt gesehen, okay, letztes Jahr gab es gar kein Thema zu Matrix. Dabei ist das eigentlich ganz spannend, auch so in der Open-Source-Szene, weil das gerade immer beliebter wird. Und ja, und die haben mich dann gleich auch genommen, weil ich der Einzige war mit so einem Matrix-Thema. Vielleicht sind es nächstes Jahr mehr Matrix-Themen, aber ich denke, ich werde vielleicht auch mit demselben oder einem ähnlichen Vortrag da wieder auftauchen und den Leuten zeigen, dass es gar nicht so schwer ist, weil da habe ich es dann mit Video gemacht und habe dann auch wirklich gezeigt, wie man sich so ein Konto anlegt und so eine Verifizierung macht und so weiter.
Also das Video werden wir verlinken, auch die Chemnitzer Linux-Tage und deine Matrix-Adresse.
Gibt es irgendwas noch zum Schluss, was dir jetzt noch irgendwie wichtig wäre, was wir jetzt, wo du noch was zu sagen willst, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben oder so?
Nee, eigentlich nicht. Ich bedanke mich vor allem für die Einladung und dass die Zuhörer vielleicht doch einfach mal Matrix ausprobieren.
Ja, dann vielen Dank, Benedikt, für das spannende Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Ja, auch von mir vielen Dank. Ich habe viel gelernt.
Dann bis zu den Chemnitzer Linux-Tagen oder irgendwann demnächst. Ne?
Genau.
Tschüss.
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 Tschüss.